Herzlich willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Jahnke.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum ersten Live-Podcast der wundersamen Fahrradwelt. Also nicht direkt, sondern indirekt, weil ihr hört heute die Live-Aufzeichnung, also die Aufzeichnung vom Live-Podcast, die nämlich richtig gut geworden ist. Und ich freue mich gerade einfach total, dass ich sie euch zeigen, zum Hören, raussenden, hochladen, was auch immer kann, weil das Gespräch war cool, die Stimmung war super, die Inhalte waren toll und für mich war es einfach ein mega, mega schöner Podcast-Moment und ja, den nicht mit euch zu teilen wäre einfach sehr, sehr schade gewesen. Also es hat geklappt, ihr bekommt gleich Schweiß, Dreck, Süßigkeiten, einen direkten Bericht von Antoine Dengler, wie er das North Cape 4000 gefahren ist. Sein erstes Ultra-Race, vorher auch gar nicht so viel Fahrrad gefahren, also zumindest nicht bis circa 2 Jahre davor, also jetzt auch niemand, der, wo man sagen könnte, ja, der macht das so mal eben. Und ja, er ist gestartet mit seiner Teamkollegin Maren Barkowski zusammen, aka Endgegnerin. Ihr werdet das vielleicht schon gelesen haben. Er nennt sie auf jeden Fall so. Zusammen gestartet, aber nicht zusammen angekommen. Das ist natürlich auch schade, also total schade. Trotz allem hat Antoine das natürlich geschafft. Und beim North Cape 4000 ist es auch so, es gibt keine Teamwertung, also man fährt getrennt, kann aber zusammenfahren, wenn man irgendwie möchte. Das heißt, er hat das offiziell gefinisht. Und ja, warum das nicht geklappt hat, sagt er auch, erzählt er, und ich will hier gar nicht so viel vorwegnehmen. Im Grunde ist so, ja, das Thema, physisch waren die beide vorbereitet, mental vielleicht noch nicht ganz, also zumindest nicht als Team, da hätte noch mehr gehen können. Ja, es hätte aber auch klappen können, aber so ist es ja häufig. Und genau, dass jetzt eine oder einer von beiden im Team halt den Erfolg hat und die andere quasi gescheitert ist, ist natürlich auch ein spannender Prozess, mit dem man dann auch erstmal umgehen muss. Und ja, dazu will ich aber jetzt wirklich nicht mehr spoilern, denn das erarbeiten wir alles auch im Gespräch miteinander. Super spannend. Antoine ist da sehr offen und auch Maren hat da sehr offen erlaubt sozusagen, dass wir auch über bestimmte Themen sprechen, was ich richtig, richtig cool fand. Auch an dieser Stelle großes Dankeschön an Maren, dass sie Antoine und mir da so vertraut hat, dass wir das Thema irgendwie cool behandeln. Und ja, aber ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Es geht auch gleich los. Es gibt noch einen kleinen Gruß vom Sponsor Komoot. Es ist nämlich so, dass aktuell noch die Dead Ends and Cake Challenge läuft in der Schweiz. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe davon schon mal berichtet. Ich fahre die auch selber mit. Es gibt 5 Checkpoints, die in einer Collection auf Komoot hinterlegt sind, die abzufahren sind. Und bei der Challenge ist es so, dass eben mindestens 2 abgefahren werden müssen. Also ihr sucht euch irgendwie 2 raus, Start und Ziel, und ja, fahrt die dann ab, so wie ihr wollt. Die sind unheimlich schön gelegen in den Restaurants, passend zu den Checkpoints gibt's auch immer noch ein Stück Kuchen, so umsonst, wenn ihr eure Stempelkarte davor zeigt. Also die wissen Bescheid, dass da noch ein paar Fahrradfahrende unterwegs sind. Und ja, und am Ende, wenn ihr dann Komoot da auch markiert, also wie genau, das erfahrt ihr auch alles auf der Website deadendsandcake.ch, aber so viel vorweggenommen, also ihr ladet dann natürlich eure Route oder euren Track oder die verschiedenen Tracks irgendwie hoch und es gibt verschiedene Preise dann, wenn ihr das bis zum 30.09. gemacht habt. Es gibt einen Preis oder verschiedene Preise für die beste Geschichte, die meisten gefahrenen oder auch geschobenen Höhenmeter. Ja, die Schweiz hat es ja in sich, ne? Da schiebt man auch mal. Heike Bike ist ja eh so ein neuer Trend. Und ja, und dann auch für die meisten Likes auf Komoot. Also da könnt ihr euch freuen, wenn ihr da noch mitmachen wollt. Das Ganze kostet 25 Schweizer Franken, ist also auch mehr als erschwinglich, würde ich sagen. Der zweite Gruß kommt von Podcast-Supporter Helden.de und Helden.de bietet einen Vollkaskoschutz für dein Bike, der auch für Radsportveranstaltungen gültig ist, was alles andere als selbstverständlich ist tatsächlich. Als Familien- und Lastentransporter möchtet ihr vielleicht auch euer Cargo-E-Bike optimal abgesichert wissen. Auch das macht Helden.de. Bei uns war bisher die Angst vor Diebstahl tatsächlich der Hauptgrund gegen die Anschaffung eines Cargo-Bikes, weil es bei uns eben tatsächlich vor der Tür stehen müsste, weil wir keinen Platz haben, das in irgendeinen Keller oder irgendwie in die Wohnung schon gar nicht zu schleppen. Und ja, dass man das jetzt absichern kann, ist auf jeden Fall mega gut, weil das hat uns bisher abgehalten und wir haben ja noch nicht mal ein Auto. Deswegen hätten wir schon sehr gerne ein Lastenrad. Ganz besonders erwähnenswert hier auch, dass der Premium E-Bike und Fahrradschutz von Helden.de nicht nur Diebstahl, sondern auch noch den Verschleiß abdeckt. Ich fasse euch mal die wichtigsten Punkte zusammen. Also, der Schutz bei Diebstahl und Reparatur gilt weltweit. Die Teilnahme an Radveranstaltungen ist versichert. Pannen- und Unfallhilfe bekommt ihr innerhalb der EU, Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und den Vereinigten Königreich. Es gibt keine Selbstbeteiligung und alles ist komplett digital und jederzeit kündbar. Falls das also was für euch ist, dann benutzt meinen Heldencode JOJA2. Damit spart ihr dauerhaft jedes Jahr einen Monatsbeitrag auf den E-Bike- und Fahrradschutz von Helden.de. Alle weiteren Infos unter helden.de/bike habe ich aber auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Antoine Dengner, dem Northcape 4000 und allen, die da waren und spannende Fragen am Ende des Podcasts gestellt haben. Okay, ja, krass. Ich habe gedacht, wir fangen so viertel nach allmählich an, aber...
So wie der Uni, ne?
Ja, irgendwie war ich so ein bisschen drauf eingestellt. Aber sind schon alle da? Haben denn schon alle ein schönes Plätzchen gefunden? Ich sehe da hinten noch ein paar entschlossen guckend nach einem Platz. So.
Hier gibt es wunderschöne Teppiche, die habe ich für euch hierher gebracht.
Hast du die mitgebracht vom Nordkap?
Nee, die sind von meiner Oma.
Echt?
Nein,
okay.
Die lagen da hinten.
Ich glaube sowas ja immer.
Die lagen hier hinter uns und zwar, glaube ich, schon ganz schön lange.
Eine Person hat sich getraut, sich draufzulegen.
Ist mein Mikro zu laut? Bin ich zu laut? Nein.
Wir haben da ja hinten die Experten sitzen, die alles genau einstellen. Ja, wow. Ich bin eben noch mal kurz zur Toilette und... das fühlte sich so an, also ich hatte so ein Déjà-vu von einem Rennen, wo man, ich weiß nicht, wer das vielleicht auch kennt, so kurz vorm Start, man weiß immer nicht, muss man nochmal oder nicht und eigentlich muss man immer nochmal und dann steht man vor diesen Dixi-Klos und versucht sich irgendwie vorzudrängeln und ja, das kam mir eben hoch und so ein bisschen fühle ich mich so auch, denn herzlich willkommen zum ersten Live-Podcast der wundersamen Fahrradwelt. Ja, ich freue mich total, dass ihr alle hier seid. Ich habe schon gesagt, ich freue mich total, hier zu sein. Ich freue mich total, dass Antoine sich bereit erklärt hat, hier vom North Cape 4000 zu erzählen. Das Rennen hat vor 2 Wochen stattgefunden, beziehungsweise seit 2 Wochen bist du gefinisht und bist wieder zurück, Antoine. Darüber werden wir sprechen. Das ist ja eins der wenigen großen Ultrarennen im Self-Support-Bereich, das dieses Jahr stattgefunden hat. Das Transcontinental Race wurde abgesagt, also beziehungsweise verschoben wieder. Ein paar kleinere haben stattgefunden, Three Peaks hat stattgefunden, aber genau, das, also gerade diese Rennen in der Länge vom Transcontinental Race, wie das North Cape 4000 ja auch eins ist, ist schon krasse Ansage und da finde ich es immer mega spannend, wenn ich dann Gäste habe, die davon erzählen. Es wird am Ende eine Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Da bekommt ihr dann ein Mikrofon, damit die Fragen alle hören. Die werden dann auch mit aufgezeichnet. Wenn aber irgendwie jemand am Ende denkt, ach, meine Frage soll wieder raus, schreibt ihr mir eine kurze E-Mail, kann ich alles wieder rausschneiden. Ne? Also ihr fragt, was ihr wollt. So rechnet aber damit, dass es dann vielleicht auch mit hochgeladen wird. Wenn ihr das wollt, also wenn ihr es nicht wollt, dann sagt ihr mir Bescheid. So, Antoine. Hallo.
Hallo.
Wie schön, dass du da bist. Ich freue mich total.
Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Also erstmal bei dir im Podcast, den ich schon sehr lange höre, wo ganz andere LangstreckenfahrerInnen schon zu Wort gekommen sind. in deren Schatten ich ganz tief versteckt irgendwo existiere. Und dann auch noch so eine Episode machen zu dürfen, ist natürlich eine besondere Ehre und ich bin auch ein bisschen aufgeregt.
Ja, ich auch. Also wir sind da schon zu zweit. Antoine, du hast auch einen Orbit gescoutet. So, welcher war das?
Das war der Spooky Sputnik in der Uckermark in der Nähe von Berlin, wo ich auch lebe. Genau, den habe ich im Winter und im Frühjahr gescoutet, was jetzt den FahrerInnen so ein bisschen manchmal zum Verhängnis wurde, weil es doch viel sandiger war als von mir vorgesehen. Dafür ein kleines Sorry.
Aha. Der Moment, sich bei allen zu entschuldigen.
Ja.
Außerdem bist du Drehbuchautor und aufmerksame Menschen haben vielleicht festgestellt, dass sich die Podcast-Beschreibung der wundersamen Fahrradwelt irgendwann mal geändert hat. Die musste irgendwie, fand ich, angepasst werden. Außerdem gab es irgendwie eine Website oder gibt es jetzt eine Website und da hat Antoine mir bei geholfen. Da habe ich mal so in die Orbit-Scouter-Gruppe geschrieben, hey, ich bin so ein bisschen verzweifelt, wie man das so macht. Ne? Ich habe hier Texte, über sich selber zu schreiben ist eh immer das Allerschwierigste. Über den eigenen Podcast ist auch nicht viel einfacher. Also Antoine, das die aktuelle Podcast-Beschreibung von Antoine, professionell.
Ja, sehr gerne.
Ja. Genau. So, ich habe schon gesagt, 2 Wochen ist es her. Wie fühlst du dich denn jetzt nach dem Rennen? Weil es ist immer so die Frage, wie kommt man so in der Wirklichkeit wieder an?
Ich fühle mich ganz gut. Ich habe mich sehr gut gefühlt nach dem Rennen und dachte mir so, ja, ich könnte jetzt auch noch weiterfahren. Und die erste Woche war tatsächlich so, dass ich das Gefühl hatte, ja, das ist doch alles, ich bin doch fit und Beine fühlen sich gut an. Und dann war so nach einer Woche kam dann so eine kleine Erkältung rein und dann wurden auch mal die Beine ein bisschen schwerer und ich hatte auch nicht mehr so Lust, Fahrrad zu fahren, was in der ersten Woche noch irgendwie der Fall war. Und ja, als ich dann gestern in Halle an der Saale mich auf den Weg machte, hier aufs Festival, da habe ich plötzlich gemerkt, Alter, wo ist denn der Druck in den Beinen? Ich bin irgendwie bis zum Nordkap gefahren und habe jetzt irgendwie Schwierigkeiten, 40, 45 Kilometer durch Deutschland zu fahren. Da merke ich schon, dass die Beine und die Muskulatur schon noch ein bisschen brauchen, bis ich wieder bei 100% bin. Aber mental geht es mir sehr gut.
Ja. Ja, als du angekommen bist, hast du mir noch von dem Halbmarathon erzählt, den du Sonntag laufen wolltest.
Ja, der Plan war, morgen Nachmittag abzureisen, um Sonntag um 9:30 den Berliner Halbmarathon zu laufen. Ja, den habe ich jetzt mal abgesagt. Die Achillessehne sagt so, lass mal bitte. Und da höre ich jetzt mal auf meinen Körper und einen Halbmarathon kann ich irgendwann auch nochmal laufen, wann anders. Ja.
Ja, cool. Aber sonst geht's dir gut und du bist gut wieder angekommen und
Total. Ich habe mich vor ein paar Tagen mit der Teampartnerin, mit der ich zusammengefahren bin, zu der wir auch gleich bestimmt noch sprechen werden, mich mit der getroffen und ein ganz tolles Gespräch nochmal gehabt in der Nachbereitung. Und das hat mir nochmal so sehr geholfen, dass so die letzten Spuren irgendwie oder Unsicherheiten, die ich dann mit dem Rennen noch hatte oder mit unserer Teamarbeit, die so zu besprechen. Und heute geht es mir sehr gut und ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Rennen, die kommen, die leider teilweise schon abgesagt wurden, aber es gibt noch genug in Planung und ich habe Bock weiterzufahren. Es war jetzt nichts Abschreckendes für mich.
Sehr gut. So, jetzt habe ich eine kleine Denkaufgabe für dich. Stell dir vor, du öffnest morgens deinen E-Mail-Account und siehst eine neue Nachricht mit dem Betreff North Cape 4000. Surprise, surprise. Öffnest sie und da ist eine Anfrage für ein Drehbuch über dein Rennen drin. Also du, ne, haben wir ja schon erzählt, du bist Drehbuchautor, du sollst dieses Drehbuch schreiben. Wie würde der Arbeitstitel dafür heißen?
Vom Ende der Abenteuerromantik.
Ich notiere mir das ganz kurz.
Ja, mach das mal.
So mache ich das nämlich.
Ja, soll ich das ausführen oder?
Gerne.
Ja. Ich habe da gestern mit Tim von C2 Summits schon drüber gesprochen.
Der erste Sponsor wurde gedroppt.
Ist das jetzt sowas, was rausgeschnitten wird?
Ich muss
wird?
Es nur sagen.
Ja, okay.
Wir markieren ja die Werbe. Ja.
Also zu Recht auch. Jetzt kann ich auch offen darüber sprechen. Citus Hammett hat mich netterweise mit Schlafutensilien und anderen Sachen, ultraleichten Sachen ausgestattet. Oder uns, Maren und mich, die ich genau nutzen durfte. Mit Tim habe ich dann gestern darüber gesprochen, was mir geholfen hat von seinen Sachen und was nicht. Ist ja nicht nur Werbung. Ja, das ist tatsächlich, ich habe vorher viele Radtouren gemacht im Sinne des Bikepackings mit dicken Packtaschen und Kocher und ja, wo man dann, wo auch ein Tagesziel ist, sich einen richtig schönen Schlafplatz zu suchen in Skandinavien an einem See, Sonnenuntergang, vielleicht ein Weinchen und ja, dann halt bezaubernden Schlaf, morgens aufwachen, Sonnenaufgang, Kaffee frisch aufgebrüht und ja, damit ist halt vorbei, wenn man so ein Ultrarennen fährt, ne? Da ist halt einfach, dann schüttet man sich irgendwas Schwarzes in den Kopf und hofft, dass es Kaffee ist und schläft halt irgendwo, wo es halt gerade nicht schlammig ist und ja, zu Sonnenaufgang sitzt man schon wieder auf dem Fahrrad und bei Sonnenuntergang irgendwie hat man noch 100 Kilometer vor sich. So, und deswegen ist dieser Romantikgedanke des Radreisenden ja, auf dem Weg zum Nordkap verloren gegangen, sehr schnell. Ich habe mir es auch gar nicht so romantisch vorgestellt, aber so ein bisschen schon noch. Aber also nach 300 Kilometern hat man halt auch keinen Bock mehr selber was zu kochen. Da rennt man in irgendeinen Supermarkt rein, holt sich möglichst viel Snickers und hofft, dass man kein Sodbrennen bekommt. Ja, das sind dann so die Gedanken und nicht, was der geilste Schlafplatz für heute Abend für meine geile Sea-to Summit Hängematte ist.
Ja, so, für alle, die jetzt nicht sofort sagen, ah, Northcape 4000 kenne ich, habe ich schon, verfolge ich seit vielen Jahren. Gib uns doch mal ein paar Eckdaten, also Startziel, Länge, ja, was dir so einfällt.
Das Northcape 4000 geht immer vom Gardasee zum Nordkap, sind immer zwischen 4.000 und 4.500 Kilometer. Diesem Jahr waren es sogar 4.600, weil es eine Umleitung gab, aus anderen Gründen. Und es ist eine feste Route, die vom Veranstalter vorgegeben wird und die innerhalb von 22 Tagen gefinisht werden muss. Man startet nicht im Team oder alleine, also man startet im Grunde alleine, kann aber immer sich in Gruppen zusammentun. Also ich bin mit einer Partnerin gestartet und bin dann auch später noch mit anderen weitergefahren. Man darf, es macht jetzt keiner irgendwie ein Fass auf, wenn man mal Windschatten fährt, wenn man länger als 4 Stunden beieinander ist. Also Regeln, die bei strengeren Rennen wie dem Transcontinental eher geahndet werden oder nicht gern gesehen sind, sind da ein bisschen freier. Und genau, dieses Jahr ging die Route vom Gardasee zum Balatonsee nach Ungarn durch Slowenien, dann durch die Slowakei und die Hohe Tatra nach Polen. In Krakau war dann Checkpoint, dann sind wir nach Riga und dann Litauen, Lettland, Estland hoch. In Tallinn hat man dann die Fähre genommen nach Helsinki und ist dann ja, durch komplett Finnland hoch bis nach Norwegen und dann ans Nordkap. Genau, 4600 Kilometer dieses Jahr. Ja, das ist so das Rennen, aber es ist komplett unsupported, sprich man darf keine Hilfe von außen annehmen, auch keine Hilfe von Mitreisenden. Man muss sich um alles selber kümmern. Genau.
Das heißt, also ihr wart auch gar nicht als Team angemeldet. Es gibt gar nicht die Möglichkeit, sich als Team anzumelden. Man fährt einfach entweder als Team oder auch irgendwann nicht mehr.
Genau, man meldet sich, oder wir haben uns einzeln angemeldet. Und was ja bei allen anderen Rennen ist, dass man dann als Team eine AB-Nummer bekommt, das gibt's nicht. Ich hatte die 55 und Maren die 109 oder so. Also genau, wir wären auch nicht als Team gewertet worden. Es gibt keine Teamwertung. Und die Platzierung, ja, ist natürlich schon auch wichtig, aber ist jetzt natürlich im Gegensatz zu anderen Ultrarennen, die es so sehr genau nehmen, dann halt dadurch so ein bisschen, ja, das werden sich Plätze geteilt. Also Leute, die zusammen ankommen, die fahren auch meistens händchenhaltend am Nordkap ein und dann ist das ein Platz. So wie ich auch mit einem Franzosen, mit dem ich die letzten 5 Tage zusammengefahren bin. Was sehr angenehm ist, also man kann, ich bin dem Rennveranstalter jetzt schon sehr skeptisch gegenüber, aber das ist so ein, diese Lockerheit mit den Regeln umzugehen, ist schon sehr angenehm. Und auch dieses, die feste Route führt halt einfach dazu, dass man halt, ja, wenn man jetzt nicht mehr kann oder denkt, okay, meine Gruppe, mit der ich fahre, die ist zu schnell, dann kannst du dich einfach an die Tanke setzen, weil es ist klar, da kommen noch 100 und die müssen an der Tanke vorbei und die werden höchstwahrscheinlich auch halten, weil es gab 100 Kilometer keine Tanke mehr. Und dann kann man neue Freunde finden oder neue MitfahrerInnen, mit denen man dann weiterfährt. Und anders kann man auch sagen, irgendwie, ja, okay, mir ist das hier zu langsam, ich fahre am Abend noch weiter oder am Morgen früher los und trifft auch durch die feste Route auf jeden Fall wieder Leute, mit denen man dann wieder reden kann, dass man auch irgendwie neben 16 Stunden auf dem Rad halt auch mal eine Stunde reden kann. Ist ja auch manchmal ganz nett.
Ich habe tatsächlich auch zwei Freundinnen, die ursprünglich mitfahren wollten, es dann aus Gründen nicht gemacht haben, aber die haben auch gesagt, die feste Route, das war schon für die auch ausschlaggebend, sich für das North Cape 4000 oder 4000 anzumelden.
Ja, das ist klar, das war mir vorher gar nicht so bewusst, aber jetzt im Nachhinein gibt es, ist es für Menschen, die Respekt davor haben, allein unterwegs zu sein, was total schön ist, weil man irgendwie ja immer jemand findet, mit dem man sich ein Hotelzimmer teilen kann, mit dem man zusammen in der Scheune pennt, so mit dem man eine Nacht durchfährt, wie auch immer. Aber man findet da Leute und deswegen ist das ein gutes Rennen für Menschen, die jetzt sagen, so, ich muss nicht meinen Ego-Trip hier alleine durchfahren, sondern ich will es schaffen, eine gute Zeit haben. Und ja, am Ende habe ich es immer wieder in Gesprächen mit einer WG-Party verglichen. Den einen trifft man am Anfang mal nüchtern, so, und dann am Ende nochmal stinkbesoffen. Und den anderen trifft man am Anfang schon, da ist der aber schon besoffen und dann sieht man die ganze Party nicht mehr. So, und das ist also, aber man hat halt die Chance, ja, Menschen wiederzutreffen. Also ich habe den Sam, mit dem ich gefinisht habe, den habe ich das erste Mal am Start gesehen, dann an der slowakisch-polnischen Grenze, dann in Riga und dann haben wir uns in Finnland wieder getroffen, wo wir dann zusammengefahren sind. Das ist ja total cool und ja, ein Vorteil von diesem Rennen.
Ja, und so eine feste Route, nun na, sind ja Routen, jeder hat da so ein bisschen andere Vorlieben. Die einen nehmen lieber ein paar Höhenmeter mehr mit und die anderen sagen eben, ach egal, die Lastwegen, die stören mich nicht. Da ballere ich jetzt durch. Oder na, wie gesagt, es gibt verschiedene Vorlieben. Hatte diese Route denn auch Nachteile? Also hast du mal gedacht, oh, hätte ich jetzt irgendwie gerne anders gefahren, geplant?
Ja, einen ganz großen, der Fahrradweg oder der Weg am Balatonsee entlang, war Horror, weil die Straße war unfassbar befahren, der Fahrradweg daneben war ja halt Schlaglöcher übersät. Und da sind wir mit, da hat uns ein Freund von meiner Teampartnerin besucht, der da Urlaub gemacht hat, beziehungsweise da halb wohnt, und der hat gesagt, es gibt da super schöne, wenig befahrene Straßen im Hinterland. Und da hat sich aber die Routenplanerin für die Route am Balatonsee entlang entschieden, die furchtbar war und sich auch schlussendlich als furchtbar herausstellte. Die hätte man bestimmt anders planen können. In Finnland war eine Bundesstraße drin, die so schlimm war, dass ich mit einem Kollegen, der einen Tag vor mir ungefähr unterwegs war, mit dem habe ich telefoniert.
Ja, wir sind hier auf einem ehemaligen Militärflughafen. Das ist aber, was ist denn das? Ein Segelflugzeug, aha.
Ganz schön laut für ein Segelflugzeug.
Das stimmt. Das ist,
danke, Baum.
Das war jetzt ähnlich wie mit den Teppichen. Ich glaube das einfach, ich vertraue euch einfach so.
Ja, dann gab es noch eine Bundesstraße in Finnland, die so befahren war, dass ein Kollege, mit dem ich viel Kontakt übers Telefon hatte, überlegt hat, abzubrechen, weil er nicht mehr diese Straße fahren wollte, hat auch Instagram-Videos gepostet, wo einfach bei Regen und Seitenwind halt LKWs mit 100 km/h 20 cm am Lenker vorbeigerauscht sind. Da gab es dann so viel Beschwerden beim Rennen, bei der Rennleitung, dass wir eine Umleitung oder eine Alternativroute bekommen haben, die nochmal 30 Kilometer Gravel hatte und insgesamt 100 Kilometer länger war. Wo, ja, ist dann auch nicht mehr so viel.
Ja.
Aber für uns war klar, also ich war in dem Moment mit Sam unterwegs, für uns war klar, wir fahren das auf jeden Fall, weil ich habe Daniel gehört, der hat halt gesagt, er hat beim Fahren geweint, weil er solche Angst hatte. Das macht ja dann keinen Sinn und dann fährt man, dann haben wir eine sehr schöne Seitenroute bekommen, die viel Gravel hatte, aber ich hatte dickere Reifen drauf. Für mich war das fein und gut, ja. Und Ja, Leute, ist auch einer bei uns in der Nähe gefahren, der ist trotzdem die Route gefahren aus Zeitgründen, weil er gesagt hat, okay, da verliere ich Zeit, weil es ist Gravel und es sind 100 Kilometer mehr. Der hat an dem Tag so oft Pause machen müssen, weil das so mental ihn so zerlegt hat, dass diese LKWs die ganze Zeit da lang gerauscht sind, dass er halt so fit sein musste, dass er halt alle 50 Kilometer eine Stunde nappen musste.
Das kann ich total nachvollziehen. Wir sind ja damals auch beim Transcontinental Race einmal durch Tschechien und zurück auf der gleichen krassen Straße gefahren. Das macht dich mental einfach fertig. Und wir haben unterwegs umgeplant, durften wir natürlich, ne? Also beim Transcontinental Race gibt es ja keine feste Route. Das hättet ihr dann aber gar nicht gedurft. Also man darf nicht von dieser Route abweichen.
Nee, der Daniel, der besagte Kollege, der vor mir gefahren ist und der hat dann irgendwann, bevor es diese Umleitung gab, hat er gesagt, ich fahre jetzt einen anderen Weg und wenn ich deswegen disqualifiziert werde, so what, ist mir egal, aber ich fahre hier nicht weiter. Und nein, man darf es nicht, aber da würde ich immer an den gesunden Menschenverstand appellieren und sagen, du fährst nur das, was, wo du dich wohlfühlst oder wo es noch für dich verantwortbar ist und sonst fährst du anders. Und wenn du deswegen disqualifiziert wirst, ja, ciao. Also ist für mich alternativlos, da irgendwie zu sagen, okay, ich muss mich da überwinden und über meine Angst hinaus Strecken fahren, bei denen ich mein Leben bedroht sehe.
Ja, genau. Ist dann halt nicht nur der Baum wie beim Orbit, sondern eben wirklich im Zweifel lebensgefährlich. Du selbst bist ja auch noch gar nicht so lange im Ultra-Game und das war jetzt dein erstes Ultrarennen. Tatsächlich. Jetzt wollte ich fast fragen, wie hast du dich vorbereitet, aber ich muss ja fragen, wie habt ihr euch vorbereitet, weil, das haben wir eben schon angedeutet, du bist zusammen mit Maren Barkowski gestartet, kennen ja sicherlich auch einige krasse Fahrerinnen und ihr hattet, auch wenn man sich jetzt nicht als Team anmelden konnte, ihr wolltet das als Team finishen. Warum das nicht geklappt hat, darüber sprechen wir gleich noch, aber erstmal, wie sah denn eure Vorbereitung aus?
Ja, gute Frage. Wir haben uns vor anderthalb Jahren kennengelernt. Zu dem Zeitpunkt bin ich erst ein Jahr sportlich Fahrrad gefahren. Vorher bin ich Fahrrad zur Kneipe gefahren und manchmal zurück und sonst nicht. Genau, und dann hatte ich ein Jahr Fahrradfahren in Bayern, wo ich auch eine Tour von der Ostsee ans Schwarze Meer gefahren bin. Die Hälfte mit meinem Bruder, die andere Hälfte alleine. Und dann habe ich Maren kennengelernt. Viele kennen sie vielleicht unter Dreddy on Bike auf Instagram, die in Berlin lebt und immer krasse lange Touren gefahren ist. Und ich dachte mir so, okay, ich habe Bock auch länger zu fahren, weil, kurze Side Story zu einer deiner Gästinnen, ich kam am Schwarzen Meer an und mein Mitbewohner damals schrieb mir, ja geil, Glückwunsch, Hammer Tour. Aber guck dir das an und hat einen Link geschickt von einem Zeitungsartikel, dass Fiona Kolbinger gerade das Transcontinental gewonnen hat. Und ich dachte mir so, okay, what the fuck, Alter, okay, da habe ich noch viel vor mir. Und ja, dann habe ich angefangen, länger zu fahren, habe Maren auf Instagram angeschrieben, habe sie gefragt, ob sie mich bei meinem ersten 300er begleiten will. Und die hat mich so ein bisschen in das Langstreckenrennen tagemäßig irgendwie eingeführt und ich habe sie dann immer meine Endgegnerin genannt und das ist sie auch bis heute. Und haben dann irgendwann Anfang des Jahres uns entschieden, an diesem Rennen teilzunehmen, weil wir beide Lust auf so ein Rennen hatten und auch einfach wahnsinnig gut zusammen fahren konnten. Im Tempo, im Miteinander, so, das hat einfach im Fahrradfahren sehr, sehr gut funktioniert. Und dann haben wir uns ganz viel über Tagestouren irgendwie dem angenähert, irgendwie, wie viel können wir fahren, 400er gefahren, mehrere 300er und dann auch mit Overnightern irgendwie das Ganze vorbereitet, aber wir hätten uns besser vorbereiten können, also wir hätten mehr unter Rennbedingungen fahren können, wir hätten, haben auch dann Overnighter gemacht, wo wir nicht alleine waren, was dann auch wieder was ganz anderes ist und halt aber vor allem immer nur eine Nacht. Und das hat sich dann am Endeffekt auch irgendwie als Fehler herausgestellt, dass das nicht reicht, wenn man plant. Wir haben geplant, 18 Tage zu brauchen. 18 Tage zusammen fahren und sein will, dann muss man länger als zwei Tage hintereinander zusammenfahren. Und deswegen, wir haben uns vorbereitet. Ich habe dann auch noch Swift bemüht im Winter, und habe mich da noch ein bisschen hochgeprügelt, damit ich auf Marens Niveau komme. Genau, das hat dann auch ganz gut funktioniert. Ja, genau, aber wir hätten mit Sicherheit längere Touren fahren können, auch im Sinne des abseits vom Fahrrad, weil wir waren in sportlicher, körperlicher Hinsicht waren wir irgendwie gut vorbereitet. Mental hätten wir besser vorbereitet sein können auf die Herausforderungen, die da kommen.
Wann hat Maren abgebrochen?
Maren hat nach 2000 Kilometern, nach einer Woche.
Also genau, knapp die Hälfte? Oder?
Genau, knapp die Hälfte hat sie gesagt, aus vielerlei Gründen, dass sie das dass sie nach Hause möchte und dass sie das an dieser Stelle abbrechen möchte, was für mich vollkommen okay war, viel okayer als für sie. Für sie war das sehr viel schwerer zu verdauen, aber es gab einfach sehr viel Gründe. Maren hatte das Pech oder es kam halt so, dass Maren am dritten oder vierten Tag ihre Periode bekommen hat, was natürlich unter solchen körperlichen Anstrengungen natürlich dann nochmal on top ein Killer ist.
Dazu nochmal kurz, alles, was wir hier an Infos rausgeben, ist von Maren quasi abgesegnet. Und da würde ich auch direkt einhaken, ich habe ja auch mit ihr gesprochen, das war auch tatsächlich, also A, es ist einfach blöd, die Periode zu haben unterwegs, einfach super nervig so. Und es war auch ein Hygienefaktor, ne? Weil kann man ja auch noch sagen, ihr habt ja auch abwechselnd draußen, also eigentlich hauptsächlich draußen und aber auch mal drinnen geschlafen und es ist einfach suboptimal dann oder kann suboptimal sein. Das ist natürlich, jede Person geht damit unterschiedlich um, aber genau, das hat sie auch nochmal gesagt. Ja.
Ja, das ist, glaube ich, sowohl mit als auch ohne Periode für Maren auf jeden Fall ein Riesen-Learning jetzt aus unserer Tour, dass Maren lieber genau weiß, okay, wir fahren da hin und da gibt es eine Dusche und ein Bett und da kann ich meine Bib-Short waschen und kann morgen wieder frisch starten. Und nicht wie ich, ja, wir fahren halt mal, ja, okay, hier ist gerade nicht nass, lass hier hinlegen, 3 Stunden pennen und weiter. Wo ich nicht so Probleme mit habe, hat sie irgendwie, legt sie Wert drauf und würde das nächste Mal auch definitiv anders machen und dann lieber auf Safety ein bisschen weniger Kilometer einplanen, aber dafür eine Unterkunft haben, um einen gewissen Hygienestandard zu haben, den sie gerne hätte und den der auch jeder in Anspruch nehmen soll, der den haben möchte. Und ja, wenn dann sowas wie die Periode dazu kommt, ist natürlich nochmal anstrengender. Ich kann das nicht oder ich weiß nicht, wie das ist, aber und sie hat damit auch im Alltag gar nicht so starke Einschränkungen oder Probleme, aber halt, wenn man halt 300 Kilometer jeden Tag fährt, ist halt, dann reagiert man halt mental und körperlich nochmal anders. Ja.
Und also damit hatte sie quasi schon zu kämpfen. Das war aber nicht der Grund, weswegen sie letztendlich oder
ja, ja es gibt, Maren kann keinen, nicht den einen Grund nennen, warum sie aufgehört hat, aber on top kam dann auch noch an Tag 4 oder 5 ist eine Teilnehmerin am Balatonsee tödlich verunglückt. Und das ist dann natürlich mental, also für mich, ich war sofort auf, okay, ich höre auf, ich fahre nach Hause, ich möchte dieses Rennen nicht weiterfahren. Und wurde von Maren eigentlich gepusht oder die hat gesagt, ja, das passiert leider, das passiert alle 3 Tage in Berlin, das passiert alle 20 Minuten auf der Welt, dass ein Fahrradfahrerin tödlich verunglückt. Aber das war natürlich ein Riesenpunkt, der uns alle sehr beschäftigt hat. Der Rennveranstalter ist damit nicht so gut umgegangen, wie wir alle finden. Und ja, wenn man mit dieser Nachricht im Kopf durch Polen fährt irgendwie und auf einer Bundesstraße und die LKWs rauschen an einem vorbei und man weiß, vor keinen 48 Stunden ist jemand oder jemand, der mit einem gestartet ist, mit dem gleichen Ziel verunglückt, dann war das schon hart und dann auch für sie schlussendlich wahrscheinlich der bekannte Tropfen, der dann die Heimfahrt hat oder der sie dazu bewegt hat, nach Hause zu fahren.
Ja, dazu kam, dass das auch noch, ihr wart ja kurz davor.
Das kommt dann auch noch hinzu. Das war so, wir waren in Polen, kurz vor der litauischen Grenze. Und das war so die letzte Station, wo man über einen Landweg oder mit der Bahn gut nach Berlin kam. Weil danach fährt man halt am Ende, wenn man nicht Ewigkeiten unterwegs sein will, nach Riga und fliegt oder nach Tallinn und fliegt oder nach Helsinki und fliegt. Und das kam dann noch dazu, dass in diesem Tiefpunkt, den sie noch hatte, das auch noch so der Exit war, wo man sagen konnte, okay, da kommt man noch ganz gut nach Hause. Und unser Deal war immer, oder es war klar, wenn ich aufhöre, hört sie auch auf, weil sie nicht alleine fahren wollte. Und wenn sie aufhört, fahre ich eventuell weiter, aber bringe sie auf jeden Fall zu einem Safe Space, also zu irgendeinem Ort, von dem aus sie angstfrei nach Berlin reisen kann. Ja, und das haben wir dann auch an dem Morgen gemacht, habe ich sie zum Bahnhof gebracht und dann ist sie in 18 Stunden Bahnfahrt nach Berlin gekommen. Ja,
ja, also nochmal zu diesem Todesfall, das ist auch nicht das erste Mal. Das ist leider was, womit man irgendwie rechnen muss, wenn man auf der Straße unterwegs ist. Und am Ende weiß eigentlich jede Rennveranstalterin, dass sowas passieren kann, ist natürlich trotzdem krass. Der Umgang, wir müssen da jetzt auch gar nicht so genau drauf eingehen, war halt im Grunde, ja, ihr habt eine E-Mail bekommen und nach außen hin wurde es verschwiegen. Also es hat keiner erfahren. Man hat es dann so über euch erfahren, natürlich, weil man gefragt hat, hier, ne, was los, oder ihr habt ja auch irgendwie das kommuniziert, weil ihr da auch mit jemandem drüber reden musstet, aber ansonsten war halt nichts, es war halt schon sehr krass, so, dass das einfach so, da wurde einfach so weitergemacht wie vorher, also immer, warum auch immer die sich dafür entschieden haben, ja, und leider ist es halt wirklich so, dass man am Ende sagen muss, da ist die Statistik einfach gegen einen, ne?
Ja, das ist, klar ist das so. Und wenn es dann passiert, ist es halt trotzdem irgendwie nochmal so ein, ja, ganz anderer Schnack. Weil dann ist keine Statistik, sondern dann ist halt jemand, der eine Startnummer hatte und der mit einem an der Startlinie stand. Und ich habe die Frau nie gesehen, ich habe die nie wahrgenommen. Als ich das Foto dann gesehen habe, als der Rennveranstalter nach Rennende was dazu gepostet hat, ich habe die nie gesehen. Und trotzdem, also mich hat es mehrfach, ich musste sehr viel weinen sowieso, weil man auf so Langstrecken halt so durchlässig wird und so vor Glück oder da alle Gefühle irgendwie durchbrechen und man sehr viel weint und ich weine eigentlich sehr wenig, hat die Frau mich dann doch, obwohl ich nichts mit ihr zu tun hatte, irgendwie die ganze Zeit begleitet. Also ich gab keinen Tag, wo ich nicht an sie gedacht habe. Und das war auch das Eindrücklichste dann irgendwie nochmal am Nordkap oben, als wir angekommen sind oder als ich angekommen bin, war es so, also der Gedanke mit ihr, also ich bin mit einer Frau gestartet vor 2 Wochen, die wollte dahin, wo ich jetzt bin und sie ist jetzt tot. Das war einfach, hat mich einfach fertig gemacht und auch jetzt bewegt mich auch heute noch, also auch wenn ich jetzt darüber spreche. Es ist einfach hart, aber ja, es ist die Statistik und damit müssen wir leben. Ja, trotzdem ist nicht geil.
Wie war das denn dann für dich? Du bist dann, hast dann Maren zum Bahnhof gebracht quasi, ne? Sie ist dann nach Hause und du bist weiter. Was ist dann passiert?
Es war erstmal, war ich froh, dass diese Entscheidung dann getroffen wurde, weil sie halt auch eine Zeit lang im Raum stand und ich sie nicht überreden wollte, weiterzufahren. Weil das waren so viele Punkte, die sie mit sich ausmachen muss und es muss ihre Entscheidung sein, ob sie dann dieses Rennen unter den Voraussetzungen fortsetzt oder nicht. Und dann war ich froh, dass sie das für sich so entschieden hat und dass ich dann auch in gewisser Weise befreiter oder mit der Entscheidung, die getroffen wurde, weiterfahren konnte. Und habe für mich dann, bin weitergefahren und hatte auch das Gefühl, ich fahre fürs Team weiter. So, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich nehme sie mit und wir... dann schaffe nur ich es ans Nordkap, aber irgendwie habe ich das nicht als Scheitern empfunden, sondern ich finde es eine grandiose Leistung von ihr oder von uns, die eine Woche 2000 Kilometer, das habe ich vorher noch nie gemacht und finde ich auch einfach sehr viel Kilometer bei zusätzlichen 12.000 Höhenmeter oder 15. Und war dann, es war dann 2 Tage später, nachdem wir noch mal ein bisschen geschrieben hatten, ob sie gut angekommen ist, wollte ich telefonieren mit ihr, um einfach zu fragen, wie es ihr geht und dann hat sie erstmal den Kontakt nicht gewollt und hat gesagt, nee, ich habe auch alle vom Rennen auf Instagram blockiert und guck nicht auf Strava und will damit nichts zu tun haben. Und das war für mich der Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt fühlt es sich für mich als Scheitern im Team an, weil ich jetzt alleine bin oder jetzt irgendwie musste es natürlich akzeptieren, dass sie da keinen Kontakt wollte und habe das auch akzeptiert, aber das war für mich so nochmal so ein Tiefschlag, für so, wo ich dachte, okay, krass, das jetzt bin ich alleine und jetzt fahren wir nicht mehr im Team. Und da habe ich mich aber auch rausgearbeitet und hatte dann auch andere Leute, mit denen ich dann, die mein Tempo gefahren sind, mit denen ich gefahren bin. Und war schon auch davon überzeugt, es zum Nordkap zu schaffen, in dem Tempo, was ich bis dato gefahren bin. Ja.
Warum meinst du, hat sie das gemacht?
den Kontakt oder das, ja, ich glaube einfach, das ist für Maren, es ist jetzt komisch, über sie zu sprechen. Ich kann das jetzt nur so gut ich sie verstehe oder so gut ich sie mit ihr gesprochen habe, irgendwie wiedergeben. Ich glaube einfach, dass es für sie einfach eine ganz starke Niederlage war. Oder sie hat da so viel reingesetzt, hat sich einfach sehr, sehr schlecht gefühlt, das abzubrechen. Und für sie war das kein bis hierhin habe ich es geil gemacht, sondern hier bin ich gescheitert. Und scheißegal, wie schnell ich jetzt bis hierher gekommen bin, ich stehe am Ende nicht am Nordkap. Und das hat sich, glaube ich, so getroffen und bewegt, dass sie einfach dieses ganze Rennen ausblenden wollte und sich selber sammeln und finden wollte, was sie extrem gut geschafft hat. Wie gesagt, ich habe sie vor 3-4 Tagen getroffen und sie hat daran noch zu knabbern, aber sie ist auf jeden Fall, in ein paar Wochen ist es, glaube ich, durch und sie ist auch irgendwie überlegt jetzt, was sie als nächstes fahren kann für ein Rennen, was vielleicht ein bisschen kürzer ist und konnten auch sehr offen darüber sprechen, auch dank deines Coachings irgendwie, was wir anders machen würden das nächste Mal im Team oder wenn wir jeder für uns allein mit einem anderen nochmal ein Team bilden würden, was man da nochmal beachten könnte. Ja, und
hast du so vielleicht jetzt so spontan so 1-3 Sachen, die du auf jeden Fall anders machen würdest im Team? Weil ich glaube, das interessiert echt viele. Du hast ja schon gesagt, die Vorbereitung, ne?
Ja.
Dass das ein bisschen Realität, mehr dem der Rennrealität entspricht. So Back-to-Back,
ja,
4-5 Tage oder so.
Ich glaube, es ist viel, den Menschen noch besser zu kennen oder mit dem Menschen noch mehr Scheiß durchlebt zu haben. Weil, wie gesagt, sportlich, fahrradtechnisch waren wir fit und war das für uns beide machbar. Aber vielleicht hätte ich früher die Zeichen erkennen müssen, dass das Tempo, dass es vielleicht zu viel ist und dass man mehr auf die Umstände eingehen muss. Früher einen Cut machen und sagst, okay, wir wollten draußen pennen, machen wir jetzt aber nicht mehr, weil das für Maren nicht so gut funktioniert. Wir gehen jetzt noch in Hotels. Wäre auch was gewesen, was an dem Zeitpunkt, wo sie gesagt hat, sie scratched, hätte man auch sagen können, ja, okay, Moment, jetzt lass mal erstmal hier einen Tag warten. Also wir hatten unendlich viel Zeit im Sinne des Zeitlimits. Wir hätten auch einen Tag chillen können und dann überlegen, wie es weitergeht. Das ist aber in meinen Kopf in dem Moment und in ihren auch nicht reingegangen, dass man jetzt nochmal so neu anfängt und sagt so, okay, nicht 300 Kilometer am Tag, nicht draußen pennen, sondern 220 bis 230 Kilometer am Tag, immer Hotel und wir kommen trotzdem noch im Zeitrahmen an. Hätte man machen können, war aber für uns beide, oder ich kann vor allem für mich sprechen, keine Option im Kopf. Das ist gar nicht aufgetaucht, der Gedanke. Ja, mehr auf den anderen besser kennen, auch abseits des Fahrrads vielleicht und dann vielleicht auch früher anfangen zu besprechen, okay, wie waren die ersten 2 Tage, wie ist es gut, ist es nicht gut, da hätte man vielleicht früher reden sollen. Wir haben gesprochen, aber scheinbar nicht effektiv genug oder nicht zielführend.
Ja, also so rein aus sportlicher Sicht, ne, also das Menschliche spielt eben auch eine sehr große Rolle, aber rein aus sportlicher Sicht ist es ja so, du kannst, wenn du Back-to-Back fährst, einfach Overnighter hast, auch wenn du 200-300er hast, du schaffst das irgendwie. Auch wenn einer irgendwie, es müssen ja nur 2 km/h zu schnell sein, du bist nicht mehr in deinem Bereich und es zehrt dich auf, ne? Und das kannst du bei 2 Tagen hintereinander gut wegstecken, aber eben nicht an 16, 17 Tagen in Folge, wenn dann eben die Ermüdung trifft und so.
Absolut, ja. Und da hätte ich auch vielleicht Tempo ein bisschen rausnehmen können, müssen sollen, weil ich schneller war oder in dem Moment des Rennens körperlich stärker. Was für Maren auch neu war und deswegen auch nicht leicht für sie, weil sie zum ersten Mal mich stärker erlebt hat als sie selber, was vorher nie so war. Und das spielt natürlich auch mit rein. So, und da in den Bergen an den ersten Tagen, klar, habe ich oben immer gewartet, weil Berge fahren wir nie zusammen. Aber dann habe ich auch viel gezogen auf die geraden Strecken und dann war es aber dann im Windschatten dann doch vielleicht, wie du sagst, diese 1-2 km/h, die halt zu sehr zehren irgendwie. Ja, zu schnell.
So, jetzt haben wir also ein Rennen. Du hast was Unglaubliches geschafft. Du bist in 16 Tage,
was? 15.
15 sogar, ne? 16 hast du angepeilt oder 17 hattet ihr sogar zu zweit. Und dann bist du sogar in 15 Tagen Das ist wie viel pro Tag? Rechne mal kurz.
Ja, so ein bisschen über 300, ja.
Ja, krass.
Also man kann sagen, wir 300 im Schnitt am Tag. Ja. Also es waren immer zwischen 240 war am kürzesten Tag und 360 am längsten.
Ja, wir kommen auch gleich nochmal so ein bisschen auf die Stats. Ne? Interessiert ja auch immer alle, hier mich auch besonders. Aber ja, nun hast du eben diese krasse Leistung, du hast es geschafft. Das ist alles andere als selbstverständlich. Es können so viele Dinge dazwischen kommen. Kleine, große, also ich glaube, jede Person, die so ein Rennen finisht, weiß auch, dass immer auch ein Quäntchen Glück irgendwie dabei ist, also zumindest kein Pech, ne? Und dass man so habe ich es auf jeden Fall erlebt, dass man auch mit einer gewissen Demut an so ein Finish rangeht, ne? Und dann ist aber für deine Teampartnerin dieses Rennen gerade gar kein Erfolg, sondern der Superfail und kann sich noch nicht mal für dich freuen, so, also ich richtig gut, wir nehmen das vorweg, das ist alles auf einem sehr guten Weg quasi geklärt.
Ja, sie konnte auch gratulieren, aber sie konnte sich nicht wirklich freuen. Ja, und das ist ja schade und ja, ich muss sagen, ich hatte super viel Glück. Ne? Ich hatte keine einzige Panne. Ich hatte super,
kein Regen oder
super
nur
Mäntel,
nur
ohne die, den Namen, die Marke zu nennen. Ja, ich hatte nur 6 Stunden Regen. Was ist los? Also beim Fahren. Nachts hat auch mal geregnet, aber der Wind war bis auf Finnland und Estland echt auf meiner Seite. Ja, keine Panne. Mein Körper hat echt gut mitgespielt. Ich hatte sehr viel Glück dabei oder wie du sagst, kein Pech. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Demut dann jedem einzelnen Finisherin gegenüber, auch zeitunabhängig. Also auch Leute, die sich 22 Tage da hochprügeln, haben von mir den gleichen Respekt wie der Gewinner, der es in 10,5 gemacht hat. So. 10,5 ist schon wirklich krass, aber jemand, der halt auf den letzten Meter da noch vielleicht irgendwie durch den Nordkap-Tunnel sprintet, um halt im Zeitlimit als Finisher zu gelten, meine Fresse, das auch nochmal, also das mental, weil mental ist es ja der gleiche Scheiß, also das ist ja, weil die ja genauso an ihrer Grenze fahren wie ich, nur dass sie halt nicht so fit sind, aber das ist ja mental ist die Grenze ja die gleiche, die sie Tag für Tag irgendwie zu bearbeiten haben. Und ja, Respekt vor allen, die da antreten schon mal. Also das muss auch gar nicht das Finish sein, aber wer sich da hochprügelt, ja, Respekt.
Ja, und die müssen es ja dann teilweise noch länger aushalten, das Mentale, wenn 22 Tage da im Modus
das
bist.
Das meine ich, ja, genau.
Weil der Modus ist halt krass, ne?
So. Ja, also das merkt man auch im Nachhinein erst so richtig. Aber ja, die Leute, die 22 Tage gefahren sind oder sagen wir mal 19, weil ich da noch weiß, wer so 90 Tage gebraucht hat, die hatten halt einfach 5 Tage Regen in Polen. Da war ich halt schon weg und die mussten halt leiden irgendwie im Regen. Das macht natürlich auch mit der Psyche nochmal richtig viel, was ich halt nicht hatte. Ja.
Kannst du das Rennen so mental in verschiedene Phasen einteilen? Hast du da irgendwie was feststellen können?
Nee, ich habe mir vorgenommen, dass das Rennen für mich bis Finnland kein Rennen ist. Sondern bis Finnland will ich kommen und dann gucken wir, wie gut ich bin. Aber das war erstmal so, okay, bevor ich nicht auf der Fähre war, ist das für mich kein Rennen, sondern fahre ich halt so schnell ich kann, aber nicht darüber hinaus. Und was für mich extrem wichtig war, dass ich mir keine oder wenig Gedanken darüber gemacht habe, was noch in Gesamtlänge vor mir liegt, sondern so eher so was noch, was das Wahoo noch anzeigt, bis der neue Track kommt oder wie viel ich noch schaffen will. Also ganz kleine Steps, das sagen alle Leute, die man fragt, die sowas fahren, aber für mich war es wichtig, mich über 1000 gefahrene Kilometer an 3 Tagen zu freuen und nicht zu denken, ich habe noch 3500 vor mir. So, und das war, glaube ich, einfach wichtig, nicht zu denken, nach 2000 Kilometer, als Maren ausgestiegen ist, so, die Hälfte habe ich ja noch gar nicht. So, das macht einen ja fertig. So, wenn man, so, und das waren, sind jetzt vielleicht die mentalen Learnings von mir. Und sonst Phasen, ich hatte Gott sei Dank wenig Tiefphasen. Also Tiefphase war natürlich der Todesfall, war das der Kontaktabbruch mit Maren. Und das war es eigentlich. Sonst bin ich da eigentlich ganz gut durchgekommen. Was auch Glück ist oder auch, glaube ich, daran liegt, dass ich körperlich nie an meine Grenze, geschweige denn drüber hinausgegangen bin. Ja.
Ja, und das ist natürlich schon erstaunlich, wenn man bedenkt, dass du 300er Etappen hattest, wie viel Prozent habt ihr oder bist du, wir sagen jetzt einfach, wir gucken jetzt mal auf dein Rennen einfach, wie viel Prozent oder wie viele Tage davon seid ihr draußen gewesen? Also kannst du so
draußen
ungefähr
schlafen?
Ja, genau.
Ungefähr 50-50.
50-50, ja. Okay. Ja. Und dann jetzt mal zu den Stats. Wie viel Schlaf?
Ja, immer zwischen 4 und 6 Stunden. Also im Schnitt würde ich sagen 5. Ich habe es jetzt nie genau gemessen, aber ja, es waren so, ich brauche halt abends, ich kann halt nicht vom Fahrrad absteigen und pennen. So, ich brauche eine Stunde, um runterzukommen. Die habe ich dann mit Essen verbracht. Aber der Wecker ging eigentlich immer um 4. Genau, und dann hat man halt probiert, um 10 zu schlafen, hat es um 11 geschafft und spätestens um 12 war es dann gut. Es gab Ausnahmetage, da waren wir erst um 1 im Hotel und haben dann entsprechend bis 6 gepennt. Ja, aber so ja im Schnitt 5 Stunden geschlafen pro Nacht, was auch tatsächlich gereicht hat. Also ich war nie im Sekundenschlaf auf dem Fahrrad und habe mich auch noch wohl und sicher gefühlt mit dem Schlaf. Ja, da haben andere weniger geschlafen.
Kannst du so eine typische Etappe beschreiben? Also du hast eben schon gesagt, 4 Uhr klingelte der Wecker. Wie sah dann der Tag aus?
Ja, um 4 Uhr klingelt der Wecker, dann sofort aufstehen, um möglichst nicht im Bett zu liegen und zu denken, warum, sondern einfach möglichst schnell so, okay, ich möchte einfach schnell meine Sachen packen, irgendwie die Sachen zusammengerollt, irgendwo reingestopft und direkt aufs Fahrrad. Und auf dem Fahrrad dann halt leider meistens mit Süßigkeiten angefangen. Also halt direkt wieder essen. Es war wirklich, also für mich der größte Wow-Moment bei dieser Tour ist einfach, wie viel kann ich essen? Also was ich gegessen habe, ist unfassbar. Und dann morgens ja um 4 ein Snickers rein und noch eins. Und dann hat man im besten Fall noch irgendwie ein Brot dabei, dass man halt irgendwie das Snickers auf ein Brot legen konnte, um halt noch ein bisschen was an, so Snickers als Brotbelag quasi. Scheibe Brot, 2 Snickers, Scheibe Brot und dann als Sandwich rein. Ja.
Cool, ist das jetzt ein neuer Trend vielleicht?
Nee, ich glaube, Snickers wurden bei dir schon viel besprochen.
Ja, das schon.
Die Variation als Sandwich ist natürlich, gerade wenn es sehr heiß ist, das ist morgens um 4 noch nicht, ist natürlich ein halbflüssiges Snickers, natürlich auch quasi ein Nutella. Ja, und dann kann man es als Brotaufstrich nehmen. Ja, und dann halt so lange gefahren, bis irgendwo die erste Tanke Kaffee serviert hat, ne? Und dann da halt dann das zweite Frühstück zu sich genommen. Was halt bei mir halt dadurch, dass ich mich vegetarisch ernähre oder auch ja mir für das Rennen eigentlich gesagt habe, okay, wenn es dazu kommt, dass nichts anderes da ist als Fleisch, dann esse ich auch Fleisch. Musste ich nicht oder habe ich nicht. So habe ich dann am Ende immer wieder für Snickers oder für M&Ms oder für Süßigkeiten entschieden, weil das ganz oft halt an Tankstellen die Alternative ist zum Sandwich, wo 2 Tonnen Käse drauf sein können, aber auch immer noch ein bisschen Bacon. So, der ist halt leider nicht wegzudenken. Ja, dann war es halt geil, also Hammer war es, um 8 die ersten 100 zu haben. Das halt, macht halt Spaß. Um 10 wollten wir immer unsere ersten 100 haben, also spätestens um 10 die ersten 100. Am liebsten aber so um 8, zwischen 8 und 9 die ersten 100, um 13 Uhr die zweiten 100 und dann hat man schon mal 200 drin und dann kann man Mittagspause machen. Halt Essen, ist halt einfach die ganze Zeit Essen. Du fährst an eine Tanke in den Supermarkt und stopfst dir Sachen in den Mund und stopfst dir Sachen in den kleinen Rucksack, den man dann dabei hat oder halt in die Packtasche noch irgendwo hin und dann wieder aufs Rad und auf dem Fahrrad halt rein und halt gucken, dass es nicht zu fettig ist, weil ich dann Sodbrennen kriege und Cola dosieren, weil Cola kriege ich auch Sodbrennen von. Ja, und das war mein großer Vorteil, dass ich gemerkt habe, dass ich halt viel essen kann. Also auch einfach essen, ohne Hunger zu haben, ne? Weil man weiß, du musst weitermachen. Und wahrscheinlich habe ich so im Schnitt zwischen 8.500 und 9.500 Kalorien verbraucht am Tag. Am Krieg halt nur 6.500 zugeführt. Aber dass man die auch schon mal voll macht. Und dann halt schon jeden Tag 3 Äpfel gegessen fürs Magnesium und 3 bis 5 Bananen. Halbes Kilo Nüsse war auch immer dabei. Ja, und dann halt Süßigkeiten.
Ja. Ja, du hast ja gesagt, nach 4 Tagen hattest du Zahnschmerzen.
Oder? Ja, irgendwann brennt es halt oder tut es halt weh auf den Zähnen, weil es einfach, weil der Zucker, ja. Wenn man dann einfach die dritte Packung saure Apfelringe isst, ja, nachdem man so ein Rohr Oreo-Kekse mit doppelt Creme gegessen hat, ist halt so, ja, okay. Die armen Zähne, ja.
Tja, was man nicht alles tut.
Ja, ich hatte so einfach nur Pickel, ne? Die alles voll gepickelt. Klar, Schweiß, Dreck, und nur Süßigkeiten. Er hat einfach die ganze Zeit so ein Mondgesicht.
Ja, ja, und apropos Pickel. viele haben ja auch Probleme im Sitzbereich und ja, müssen deswegen abbrechen. Möchtest du dazu noch
oder sagen? Das ist genau wie die Periode der Frau, so ein Thema, was sehr gerne ausgespart wird. Ne? Können wir sehr gern drüber
deswegen,
reden.
Deswegen ja. Reden wir hier darüber.
Ja, da sollten wir auch, wir sind ja unter uns. Ja, ich sag mal, die mittlere Woche war richtig schlimm. Also nach den ersten 3 Tagen war meine Creme alle. So, und ich habe dann gedacht, ja okay, dann im Supermarkt irgendwo in Slowenien halt irgendwas, was schmiert. Ja, super viel eingecremt, klar. Ist aber wund geworden und ich habe dann auch aufgehört, nachts zwangsläufig zu cremen, weil ich keine Zinksalbe dabei hatte, damit es auch mal trocknet. Es hat sich Schorf gebildet, also es ist halt wie, wenn man sich so aufratscht, ne? Es hat die Arschknochen dann halt irgendwie, hast dann schon so eine Kruste, sag ich mal, jetzt ohne, dass es blutet, aber halt schon sehr, sehr raue Haut. Es muss ja auch irgendwann trocknen, so. Ja, und dann halt irgendwie so ein Zwischending finden, ne? Wann schmiere ich das komplett, dass ich halt schön rutsche, wann lasse ich das trocknen? In jeder Pause mit Feuchttüchern so durchziehen. Einmal sauber machen, neu anschmieren. Ich war einer der wenigen dann in dem Kreis, wo ich gefinisht habe, der Einzige, der eine zweite Bipshot dabei hatte. Muss jeder selber wissen, aber ich hatte eine zweite dabei, fand es auch ganz geil, nicht morgens meine dann mal nach 5 Tagen gewaschene Bipshot irgendwie trocken tragen zu müssen, so, sondern einfach nur trockene zu haben und die andere halt irgendwie auf dem Rad zu trocknen. Ja, aber schon richtig gelitten am Po. Bin aber komplett ohne Schmerztabletten tagsüber gefahren, habe Ibuprofen tatsächlich nur an den meisten Abenden einmal abends genommen gegen die Entzündung, also vor allem auch in den Gelenken, also nur über Nacht zur Regenerierung, aber nicht unter Schmerzmitteln gefahren, was mich sehr gefreut hat, dass ich darauf verzichten konnte, im Gegensatz zu vielen anderen. Ja, aber am Arsch oder am Po, ja, war es dann nach 10 Tagen, war es dann wieder gut und die letzte halbe Woche war es Hammer. Da bin ich so, da war dann nichts mehr am Po, noch ein bisschen Kruste, aber jetzt ist alles weg. War das detailliert genug?
War das detailliert genug, ihr müsst es sagen. Ja.
War es dir zu viel?
Nein, mir überhaupt nicht. Okay. Mich kannst du mit sowas überhaupt nicht. Nee, also
jeder, der mal mehrere Tage hintereinander gefahren ist, kennt das Gefühl, ne? Oder was da passiert.
Das hat nicht
geeitert.
Das ist ja, also das, was du hattest, Kruste, glaube ich, das ist so das eine, was man haben kann. Was ja ganz mies ist, es sind so Furunkel, so Entzündungen. Ich glaube, da kannst du fast nichts machen, wenn du da unterwegs, also da das sind dann so, ja.
Ja, das sind dann so Geschichten wie bei Björn Lennart.
Genau.
Der dann einfach,
ja,
wo du denkst,
dann ab. Also der musste abbrechen.
Wie kann jemand wie Björn Lennart, der schon 12 Millionen Kilometer in seinem Leben gefahren ist, irgendwie bei einem Rennen an Tag 3 abbrechen müssen? Aber das sind halt dann so Haarwurzeln, die sich entzünden, da ist man, glaube ich, einfach raus.
Also das ist eben dieses Thema, also dass wenn Rennen abgebrochen werden, dann ist es entweder halt eben, Menschen werden krank, also wirklich einfach krank, weil irgendwie die Überlastung da war oder halt die Sitzprobleme und gefolgt von Knie- und Achillessehne. Ne? Da hast du gesagt, du hast vorbeugend Ibo genommen. Da muss man natürlich auch irgendwie alles für sich vorher entscheiden.
Ja, das wird dann auch mit meinem Orthopäden abgesprochen. Und ja, trotzdem Achillessehne rechts hatte ich auch Probleme. Also sie hat dann beim Dehnen, wenn man so sich gedehnt hat, schon so geflitscht. Das war dann auch, deswegen ich übermorgen keinen Halbmarathon laufe. Ja, die Knie sind bei mir standardmäßig irgendwann mal so ein bisschen schlechter oder tun dann weh. Das tritt sich dann aber auch. Also die haben morgens oft sehr stark wehgetan, aber nach 2-3 Stunden waren die wieder geschmiert oder ging es auf jeden Fall. Ja, hatte gar keine Taubheitsprobleme, was ja auch ein typisches Ding ist. Die kam erst im Nachhinein. Also meine auf der linken Seite, meine äußeren Zehen spüre ich nicht seit Ende des Rennens. Das dauert ja dann meistens auch ein bisschen und hier rechts sind die zwei auch ein bisschen taub, wie eingeschlafen. Genau, aber das gibt sich ja scheinbar. Bis Weihnachten, wenn man Björn Lennart glaubt, ja.
Stimmt, das war immer beim Transkontinental, das war ja im Sommer irgendwie, Juli, August und bis Weihnachten musste dann alles weg sein. Sonst hat man angefangen, sich Sorgen zu machen. Ja, so und bevor wir gleich noch zu euren Fragen kommen, wie geht's denn jetzt für dich weiter? Also du hast eben schon oder am Anfang schon vom Two Volcano Sprint oder beziehungsweise hast du es eigentlich gesagt oder hast du es mir gesagt?
Vor? Ja, also ganz lustig auch auf deinen Podcast bezogen, als du das letzte Mal Diana gesprochen hast, den Podcast, den habe ich gehört, während ich das Rennen gefahren bin, über das Essen im Aerolenker, während ich auf dem Aerolenker lag und gegessen habe und ihr darüber gesprochen habt, was man so isst und bla. Und dann ging es auch noch plötzlich um Lakritz und ich dachte mir so, das kann jetzt nicht wahr sein, weil in meiner Foodpouch war halt unten als nächstes Lakritz. Und dann dachte ich mir so, ey, jetzt geht's hier auch noch um Lakritz, jetzt soll ich keinen Lakritz essen. Na gut, dann lasse ich die mal lieber weg. Und dann hat sie gesagt, auf die Frage, die du mir gerade gestellt hast, dass sie das Trans-Pyrenees von Lost Dots fahren will. Und dann war der Podcast kaum zu Ende und ich hatte ein Foto geschickt, wie ich es so absurd fand, dass sich alles im Kreis dreht.
Meta-Ebene, ja. Meta-Ebene des Podcasts.
Ja, wirklich, da hat sich wirklich der Orbit geschlossen. Genau, einen Tag später kam halt die Mail von Anna, heißt sie, glaube ich, die Organisatorin.
Anna Heslock,
ja. Ja, genau, dass das Rennen abgesagt ist, weil das wäre ich mitgefahren. Da hätte ich dann auch Mariana kennengelernt. Genau, das findet leider dieses Jahr nicht statt, sondern nächstes Jahr. Und jetzt probiere ich oder stehe ich dank Rafa auf der Warteliste fürs Two Volcano Sprint Rennen in Italien vom Ätna zum Vesuv dieses Jahr. Genau, das würde ich halt total gerne noch fahren. Und dann freue ich mich auf nächstes Jahr und Offroad Rennen. Also ich freue mich total, endlich wieder aufs Gravelrad oder aufs Mountainbike zu steigen. Und das Italy Divide steht nächstes Jahr für mich auf dem Plan. Da habe ich noch einen Startplatz aus Vor-Corona-Zeiten. Und ja, dann werde ich mich langsam übers Atlas Mountain Race, das ist jetzt auf die nächsten Jahre bezogen, übers Atlas Mountain Race zum Silk Road Race vortasten, was für mich jetzt gerade so Endspielcharakter hat. Aber vielleicht kommen da noch andere Dinge. Das European Divide ist ja auch irgendwie eine total krasse Strecke, die jetzt da veröffentlicht wurde, die noch kein Rennen ist, aber das reizt natürlich auch total. Also ich habe Bock, weiter lange und viel zu fahren und auch gerne nicht auf der Straße und ja, freue mich auf das, was kommt.
Ja, total gut. Und ich frage ja am Ende immer, wenn ich es nicht vergesse, danach, ob es jemanden gibt, der dich inspiriert. Also dich frage ich jetzt. Gibt es jemanden, eine Person, die dich inspiriert?
Ja, mit Sicherheit viele, aber also gerade durch dich getrieben ist halt, oder es hat halt alles mit Fiona angefangen. Ich kenne diese Frau nicht und ich finde die Hammer, ich finde es so krass, wie die das alles fährt, wie sie ohne den Support von Social Media auskommt, weil das für mich total wichtig ist bei solchen Rennen, dass ich irgendwie was poste und Leute mir täglich sagen, wie cool ich bin oder wie toll, dass ich schon, ja, dass ich schon das und das geschafft habe oder das gibt mir einfach wahnsinnig viel und das macht die ja komplett ohne und das finde ich halt geil, dass sie das einfach so für sich macht. Dadurch inspiriert sie mich halt nur durch ihre Leistung und nicht durch ihre Show, die sie drumherum macht, ne? Das ist sie schon irgendwie total inspirierend. James Mark Hayden ist aber auch irgendwie so in seiner Art und der teilt sich ja viel mehr mit durch Blogs, durch Videos, durch Interviews. Der mir total viel gegeben hat am Anfang auch. Die Großen sind es dann am Ende. Ulrich Bartholomäus ist halt einfach, kenne ich auch nicht privat, aber ich hatte 1000 Fragen an ihn, habe sie ihm geschrieben und der antwortet. Und sagt, ja, pass auf, so und so bei mir. Und so, das sind, glaube ich, so die Personen mit dann Jana, glaube ich, auch die durch den Film, aber auch durch das Auftreten jetzt auch nochmal bei dir auch eine totale Inspirierung ist und ja, mich auch hoffen lässt, dass einfach weiter mehr Frauen in unseren Sport kommen und dass irgendwie mehr Anmeldungen gibt und auch mehr Leute sich anmelden, ohne zwangsläufig das Ziel zu haben, sie müssen finishen, um erfolgreich zu sein. Einfach, um sich da reinzuarbeiten, weil es ist eine Sportart für beide Geschlechter und ich würde mich freuen, ja, mehr Frauen zu den tollen Männern, die wir schon haben, mehr Frauen zu sehen. Ja,
ja, cool. Ich auch. Und hast du vielleicht einen Buchtipp noch? Muss auch nichts mit Fahrradfahren zu tun haben.
Also ich hat nichts mit Fahrradfahren zu tun, ist aber das Buch, was mich, glaube ich, in den letzten Jahren am meisten bewegt hat, auch nach dem Tod meines Vaters vor anderthalb Jahren, ist von Benedict Wells, Vom Ende der Einsamkeit. Ist ein herausragendes Buch, ein sehr junger deutscher Autor aus der von Schirach-Familie, der Neffe von Schirach, und hat aber seinen Namen, den Namen aus Gründen abgelegt. Ja, und ganz toller Autor. Das Buch kann ich sehr empfehlen. Hat nichts mit Fahrradfahren zu tun und ist auch eher traurig als fröhlich, aber auf jeden Fall lesenswert. Ja.
Cool. Klingt gut. Werde ich mir mal anschauen.
Ja, musst du aber einen guten Tag für haben oder gute Tage, um das zu lesen, weil es schon ans Eingemachte geht. Aber gerade für Menschen wie mich, die so viel sich mit der Familie oder mit der Vergangenheit der Familie beschäftigen, bei mir ganz großes Vaterthema, ist das Buch der Hammer. Ja. Hat vielen mir und vielen Menschen um mich herum sehr geholfen. Ja.
Sehr cool. Ja, und jetzt kommen wir zum offenen Teil. Ihr könnt auch kurz nachdenken, aber es gibt, oh ja, da gibt es schon eine, toll, gleich eine prominente Meldung. Da geht dann, genau, stell dich kurz vor, dann.
Okay, ich bin Dan, wir haben auch so einen ganz kleinen Podcast und einen YouTube-Kanal. Und nachdem wir ja so viel Werbung für Süßigkeiten jetzt in klarer Aussprache mit Snickers, Oreo und sowas gehört haben, du aber den Reifenhersteller nicht verraten willst, würde ich zumindest mal wissen, welche Reifenbreite bist du gefahren und bist du mit Schläuchen oder Tubeless gefahren?
Ja, vielen Dank für die Frage. Ihr habt einen kleinen Podcast, aber einen ganz, ganz tollen YouTube-Kanal, der hilft, und ihr habt einen fantastischen Service, wenn man Sachen bei euch bestellt. Das sei an der Stelle auch mal gesagt.
Okay, wir haben uns nicht vorher getroffen, das muss man jetzt auch mal sagen.
Nein.
Das ist Dan von Enjoy Your Bike, und okay, ich bin auch Fan, sowohl vom Podcast, der auch nicht klein ist, und dem YouTube-Kanal. Aber genau, du wolltest noch die Frage beantworten.
Reifen ist immer unser Thema.
Ja. Zu Recht, weil ich auch lange drüber nachgedacht habe, ich bin den Conti GP5000 in 32 mm gefahren.
Das solltest du doch nicht sagen, ich wollte doch nur die Breite wissen.
Ach so, okay, jetzt weißt du es aber. Ich bin in 32 mm gefahren, tubeless, und ja, ohne Panne, während alle mit Schläuchen auf den Gravel-Passagen reihenweise Probleme hatten, ja, wird den Reifen sofort wieder fahren. Also eine komplette Empfehlung, auch in der Breite, weil selbst wenn, und das sprechen ja auch viele Sachen gegen, dass 28 jetzt noch schneller wären, ist egal. Also wenn man über die Straßen in Osteuropa fährt, freut man sich über 32 mm. Tubeless bin ich die bei zwischen 3,2 und 4 bar gefahren, also auch relativ wenig Luft. Hammer. Also dann hat man schon mal viele Schläge nicht. Gerade wenn man im Auflieger liegt, ist man ja froh, wenn man nicht so viel abbekommt. Ja, komplette Empfehlung. Also auch die Marke, wenn ich sie nicht nennen sollte, Hammer.
Danke.
Ja. Soll ich mich auch vorstellen?
Gerne.
Niklas aus Berlin. Verfolge auch sehr gerne deinen Podcast oder eure Podcast. Nein, auch. Jetzt die Frage, hattest du vor allem im Winter auf Zwift dediziert nach einem Trainingsplan trainiert oder bist du einfach viel gefahren? Oder hattest du wirklich irgendwie Trainer Roads oder irgendwas, einen Plan gemacht oder sogar einen Trainer gehabt?
Nee, ich bin nur, also ich bin schon ein sehr großer Fan davon, auch im Winter draußen zu fahren, und mache auch alles, was Langstrecke ist, draußen. Also ich sitze nie länger als 2 Stunden auf der Rolle. Hatte Build Me Up, heißt es vielleicht so, glaube ich, das Training, 12-wöchiges Training auf Zwift, das habe ich im Winter gemacht. Das sind dann so 4 bis 5 Trainingseinheiten die Woche, zwischen 45 Minuten und 2 Stunden. Richtig hart. So, da habe ich dann mein FDP hochgeprügelt. Bin aber zusätzlich, also es war eine Zeit, wo ich 4-mal auf der Rolle saß in der Woche und dann eine lange Tour am Wochenende gefahren bin. Lang im Sinne von Offroad 80 Kilometer oder Onroad 180 ungefähr. So. Das waren aber so eine sehr intensive Trainingszeit vor Ostern, die Ostern endete. Genau, da habe ich mich so dann auch sehr bewusst ernährt und gar keinen Alkohol getrunken und mich sehr darauf konzentriert, einfach den Körper auf Vordermann, Frau zu bringen.
Ja, hi, ich bin die Biene aus München. Und ich wollte mal fragen, was du so an Gepäck, Ausrüstung, also du hast ja schon gesagt Hängematte, aber hattest du, keine Ahnung, Satteltasche?
Ja, ich möchte nicht alles aufzählen. Hängematte hatte ich nicht dabei. Es war nur, weil hinter Tim von C2 Summit eine C2 Summit Hängematte hing. Ich hatte keine Hängematte dabei. Ich hatte eine Isomatte, mein Luxusgut, ein Kissen und einen Schlafsack dabei. Das alles in einem Bivisack. Das ist so jetzt mein Schlafequipment. Kann ich dir nur empfehlen, ich habe auf Instagram einen Post gemacht, wo alles abfotografiert und alles aufgelistet ist und da kannst du dir alle bis zur Zahnpasta und die Menge der Zahnpasta angucken, was ich mitgenommen habe. Das glaube ich einfacher und nicht so, also müssen wir jetzt nicht, weiß ich auch aus dem Kopf nicht, was ich alles dabei hatte. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Und ja, ganz kurz zum Taschensetup, ich hatte vorne eine Lenkerrolle, da war alles drin, was ich zum draußen schlafen brauchte. Das heißt, wenn ich drin geschlafen habe, habe ich diese Tasche gar nicht angefasst. Davor so eine Food Pouch nochmal, da haben wir so eine Essenstasche, da wissen andere besser, wie das heißt. Genau, wo das Essen drin war und Sonnencreme, alles, wo ich schnell dran musste, Feuchttücher. Dann hatte ich eine kleine Bolt-On auf der Lenkerstange, eine halbe Frameback mit Regensachen und Werkzeug etc. pp. Und hinten in der Arschrakete Klamotten. Aber wie gesagt, auf Facebook, auf Instagram alles ausführlicher.
Super, danke dir.
Oh, da ist noch eine Frage.
Hallo, ich bin der Jörg aus Köln und bist ja jetzt echt viel gefahren, hast viel gesehen. Jetzt stellen wir uns vor, der Raphael kommt auf dich zu, sagt, wir wollen mal einen Orbit in Europa haben, scoute mal eine Strecke 200 Kilometer. Wo würdest du da entlang der gefahrenen Strecke, würdest du hinfahren und dir was aussuchen?
Also ich habe nur die Strecke zur Verfügung, die ich jetzt abgefahren bin.
Ja, dann halt das Umland auch.
Ja, Triglav-Gebirge in Slowenien, ganz klar. Es war mit Abstand, war Tag 1 und Tag 2 auf der Route. Da ich die Route aber schon fast komplett anders schon bereist bin, also wandernd oder mit dem Auto oder getrennt, war mir schon klar, dass da ein Highlight wartet. Und für mich waren die Highlights das Triglav-Gebirge, die Hohe Tatra und dann der mittlere Teil der südliche Teil von Finnland. Genau, und beim Nordkap habe ich nicht so viel erwartet und auch nicht so viel bekommen. Am Ende sind die Fjorde woanders schöner in Norwegen. Um deine Frage zu beantworten, 200 Kilometer im Triglav-Gebirge, Hammer.
Danke dir.
Raphael hat mitgeschrieben. Slowenien ist drin. So, noch irgendwelche Fragen? Ja, cool.
Hi, ich bin Mascha. Oh, ein bisschen laut. Mich würde mal interessieren, wie ist das generell mit den Medikamenten? Also wenn du jetzt sagst, du hast jeden Abend was genommen, wie ist das, wie wird das so gesehen, also auf diesen langen Strecken? Weil ich denke halt immer so, es ist ja schon so ein bisschen wie, Doping, aber ne, wenn man sich halt mit Medikamenten, Schmerzmittel oder sonstigen Geschichten, wie ist das generell, wie seht ihr das generell, wie sind da so die Sichtpunkte drauf, die Blickwinkel von anderen Sportlern und so weiter?
Ja, soll ich anfangen oder du? Ich fange mal an, du hast aber bestimmt was dazu zu sagen. Ich bin auch schon auf Schmerzmittel gefahren, also Schmerzmittel genommen vorm Fahren, weil ich schon Schmerzen hatte. Das habe ich mir vorgenommen, nicht mehr zu machen, es sei denn, ich habe noch einen letzten Tag zum Nordkap und es zwickt irgendwie so ein bisschen. Aber sonst höre ich da lieber auf meinen Körper und fahre nicht über die Schmerzgrenze hinaus. Damit habe ich bessere Erfahrungen gemacht, weil ich mir auch schon Dinge am Körper kaputt gemacht habe, weil ich halt auf Schmerzmitteln über die gesunde Grenze hinausgefahren bin. Ich finde, wie ich es gemacht habe, abends vollkommen fein. Also ich kann das gut verantworten und finde das etwas Entzündungshemmendes zu nehmen okay, weil das Regeneration ist und nicht Leistung. kann man aber auch anders sehen. Ich möchte aber auch keinen verurteilen, der sich auch mal bei Knieschmerzen eine Ibo reinpresst, bei so Rennen. Es ist erlaubt, das sind zugelassene Medikamente ohne Rezept, das darf man machen. Wo hören wir sonst auf? Sagen wir sonst irgendwie keine Koffeintabletten, aber die Leute können Kaffee trinken ohne Ende. So, da gibt's, habe ich auch gestern hier mit einem Kollegen gesprochen, der keinen Kaffee trinkt, aus Magengründen, der auch sonst kein Koffein zu sich nimmt und bei so Rennen schon mit Koffeintabletten arbeitet. Eine Koffeintablette ist aber auch ein Red Bull. So, also von dem, was man zu sich nimmt. Ich sehe es bis jetzt so, dass natürlich jeder es selber zu verantworten hat. Für mich ist es kein Doping, weil es zugelassene rezeptfreie Medikamente sind. Aber da kommt vielleicht jetzt gleich eine andere Meinung.
Nee, gar nicht so anders. Also finde ich eine super Frage, Mascha. Also ich hatte zum Beispiel beim Transcontinental Race relativ früh so dolle Knieprobleme, dass ich Ibo nehmen musste. Ich hätte sonst nicht weiterfahren können. Und vorher hätte ich gesagt, nee, absolut macht man nicht, fährt man nach Hause, weil es blöd. Im Rennen habe ich verschiedene Sachen kombiniert, damit ich die Maximalmenge nehmen konnte, um weiterzufahren. Es zog sich dann über eine ganze Woche hin. Im Nachhinein würde ich sagen, hätte ich das gewusst, hätte ich es nicht gemacht. Aber es war immer so, komm, es geht ja, dann wurde es wieder besser. Und dann irgendwie dachte ich, ah, jetzt ist vorbei, jetzt habe ich das Problem gelöst. Weil bei mir war es tatsächlich auch der Auslöser, war ein verrutschter Sattel, der immer wieder verrutscht ist, weil ich irgendwie nur eine Schraube und nicht beide festgezogen habe. Also total dämlich. Hätte ich die Tasche einmal abgenommen, hätte ich das direkt gelöst. Und im Nachhinein würde ich schon sagen, ey, richtig blöd, dass ich das gemacht habe, weil es ist halt auch nicht ganz ungefährlich, das während des Fahrens zu machen, ist halt wirklich was anderes, als so wie zu sagen, man macht das abends irgendwie vorbeugend. Da muss man auch wissen irgendwie. Also eigentlich wünschen wir uns ja alle, dass niemand irgendwas nimmt. Klar, so. Diese Erfahrung, die ich aber gemacht habe beim Transcontinental Race, das Ding zu finishen, die zweite Woche schmerzfrei zu fahren, dieses Erlebnis, ich würde es nie wieder hergeben wollen. Also ganz ehrlich, ich würde das, der Preis quasi, den ich dafür bezahlt habe, der war es mir sogar im Nachhinein wert. Also, und ich glaube, das zeigt ganz gut, wie schwierig das ist, da irgendwie zu sagen, das ist richtig, das ist falsch. Irgendwie, ich finde Koffeintabletten zum Beispiel, die finde ich ein bisschen schwierig, weil beim Espresso weiß ich, da trinke ich irgendwie zwei und dann, das reicht es auch erstmal bei Koffeintabletten. Da gab es ja auch die Geschichte von Fiona Kolbinger, ihrem Roommate, der irgendwie so eine Packung, so eine Plastiktüte mit Tabletten irgendwie hatte und einfach nur so reingegriffen hat und so einmal im Mund geschmissen hat. Und das ist mir auch nicht so geil, so, ne? Aber ja, und ich finde zum Beispiel Tabletten, da ist bei mir ist irgendwie bei Tabletten eigentlich immer so ein bisschen so rotes Tuch, ne? Aber ja, Aspirin könnte ich natürlich als Pulver nehmen, dann das ist so, ich weiß es nicht. Letztendlich glaube ich, ist es bei diesen Rennen so, du kannst dich auf ganz viele Arten und Weisen selbst betrügen, du kannst ja schummeln, du kannst was auch immer machen, du kannst theoretisch ganz andere Substanzen nehmen, die dich ganz anders pushen und letztendlich muss man es irgendwie selber wissen. Also, ja, keine eindeutige Antwort. Willst du noch was ergänzen?
Nee, nur, dass es einfach sehr, sehr schwierig ist. Und wenn man andere FahrerInnen oder leider Fahrer sieht, die count ins Ziel fahren, dann ist eine Ibo nicht das größte Problem. So, also mein Gefühl.
Ja, genau. Vielleicht, ja. Vielleicht kann man sowas ja auch, also muss man ja gar nicht vielleicht über andere irgendwie, aber vielleicht kann man ja einfach, wenn man weiß, da fährt jemand mit, den man kennt und die Person übertreibt es vielleicht ein bisschen. Ich meine, wenn man mit jemandem eng ist, dann merkt man ja auch, wie die, also wie weit die gehen und ob die so generell ein Gefühl für ihre eigenen Grenzen oder für so Grenzen ausdehnen haben. Das ist vielleicht eher was, wo man sagt, wenn man mal drüber spricht. Ich sage jetzt ja, Antoine, also 10 Koffeintabletten für ein bisschen viel.
Ja, es bleibt schwierig und ich glaube, die Grenze, also wenn ich dabei bleibe und sage, alles, was irgendwie zugelassen ist, das ist fein, dann ist ja immer noch die Menge. Also ich habe jeden Abend oder fast jeden Abend eine Ibo 400 genommen. Ich meine, da ist ja auch noch viel Luft nach oben, was man an Ibo am Tag noch auch noch in empfohlener Dosis zu sich nehmen kann. Irgendwann ist da natürlich auch Schluss, aber das, am Ende muss jeder für sich selber entscheiden. Wir sind in einer Sportart, wo wir nicht kontrolliert werden, wo es keine Reglements gibt. Und ja, dann den Preis dafür muss jeder selber zahlen. Und wenn du musst auch deinen Preis zahlen für deine Tage, die du da mit Schmerztabletten gefahren bist. Aber am Ende sagst du, es hat für dich gepasst. Und es gibt bestimmt auch Fälle, wo Leute sich dauerhaft das Knie zerstört haben. Dann passt es halt vielleicht irgendwann nicht mehr.
Genau, bei mir muss man auch sagen, ich kannte diese Verletzung sozusagen. Also ich hatte das schon mal und ich wusste, wie ich die wegkriege. Also es war immer ein Überbrücken. Ich habe halt nichts, also das war vielleicht für mich dann in dem Moment die Entscheidung, das zu machen. Es gibt ja auch so Theorien, also ich bin generell, was ich sag mal Drogen angeht, also im erweiterten Sinn, also ich meine Medikamente ist ja auch dann eine Art Doping tatsächlich, eher für Aufklärung und dafür, dass die Menschen wissen, was sie da gerade machen. Und das bringt halt allen mehr, als irgendwas zu verbieten. Und dann ist vielleicht jemand ein Rookie dabei und denkt sich, ach ja, kann ich ja ohne Ende einschmeißen, so, weil eben nicht drüber gesprochen wird. Also ich glaube, dieses offene Gespräch ist total cool, deswegen ist die Frage auch super. Ich stelle sie auch manchmal so im Podcast, weil mich das auch immer wieder interessiert. So, und die habe ich sie heute jetzt gar nicht gestellt, aber deswegen umso besser, dass sie jetzt nochmal kam. Also ich glaube, das ist es eher, was cool ist.
Ja, klasse, danke.
Gerne. Noch eine Frage.
Lukas hier, hi. Ich habe so eine Frage zu, also es wurden jetzt so zwei Seiten von dir gezeigt, so ein bisschen die FTP-Wert-Seite und so dieses, ich schmeiß alles rein, was drin bleibt, so, also an Essen. Süßig. Und ich habe mich jetzt die ganze Zeit... Ich bin so ein bisschen unsicher, weil ich kenne so viele Leute, die halt auch den Sport betreiben, die halt irgendwie vorher die Zahnbürste durchschneiden, das abwiegen und genau wissen so, wie viel kann ich, wie viel mache ich dann und wie viel Gramm nehme ich davon zu mir. Und bei dir habe ich so ein bisschen Gefühl, du bist so in between. Ich weiß nicht, vielleicht stimmt es auch gar nicht, aber es kam zumindest für mich gerade so rüber. Und gerade in Bezug auf die Strecke, die ja so gut bekannt ist, also fährst du so mit Powermeter zum Beispiel oder weißt du genau, wie viel... wann du wie viel Watt treten musst oder ist es eher so, wie es gerade situationsabhängig? Und was ist so der Peak, wo du sagen würdest, so viel ist das Minimum an Vorbereitungen, was überhaupt also in Stats, die ich vorher treffen muss, oder kann ich einfach losfahren?
Ich würde auf keinen Fall einfach losfahren. Also mit 4.500 Kilometern vor der Brust ist es zu frustrierend, einfach loszufahren. Also der erste Anstieg von 900 Metern oder so, Leute, die da losgepaced sind, meinte, habe ich nie wieder gesehen, weil sie einfach beyond schnell da oben waren. Und andere habe ich halt dann irgendwie spätestens 3 Tage später gesehen, die halt einfach dann muskulär die Muskeln halt überreizt haben und dann einfach Pause machen mussten nach wenigen Tagen. Powermeter, ne, ich habe nichts an Messdaten außer einem Geschwindigkeitssensor am Rad gehabt auf der Tour. Bin im Winter, habe ich mein FTP hochgeprügelt, damit man sich an irgendwas abarbeiten kann, während man irgendwie die Alpe des Swift hochfährt. Aber sonst lege ich da wenig Wert drauf. Die schlimmste sportliche Erfahrung, die ich dieses Jahr und glaube ich auch eine der schlimmsten in meinem Leben gemacht habe, war der abschließende FTP-Test von dem Swift-Training, weil ich danach einfach gestorben bin und 2 Wochen krank war und einfach, Game Over. Das war wirklich ganz, ganz schlimm. Ich bin vom Fahrrad gekippt, als ich da fertig war, nur um mein FTP von 300 irgendwas irgendwie da stehen zu haben. Und habe dann auch gemerkt, dass mich, also in Vorbereitungsfahrten, dass mich auch Puls, auf den Puls gucken nervös macht. Und da habe ich mit Raphael, unserem lieben Veranstalter hier, irgendwann auch gesprochen. Der hat gesagt, nach Tag 3 fährst du sowieso noch 130 und bist froh, wenn du atmest. So, also das ist egal, was du für eine Herzfrequenz fährst. Und deswegen habe ich auch mein Pulsgurt zu Hause gelassen und nach Gefühl gefahren und halt nie... bis auf einen Anstieg im Triglavgebirge mich wirklich angestrengt. Das hört sich jetzt komisch an, aber nie irgendwie dahin gegangen, dass ich dachte, okay, ich kann nicht härter treten. So, sondern immer so gefahren, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich muss das halt auch noch 3000 Kilometer machen, deswegen irgendwie leichter Gang und einfach auf Dauer setzen und nicht irgendwie nie an einen Peak kommen, wo du Muskelschmerzen hast. Ich hatte kein einziges Mal Muskelkater auf der Tour, weil das kriegst du nicht mehr rein. Also mein Gefühl, wenn du dich einmal auspowerst am Berg, dann hast du spätestens 2 Tage später gelitten und die Muskeln machen zu. Ja, deswegen vorbereiten auf jeden Fall, aber vorbereiten im Sinne von 12 Stunden im Sattel sitzen können und nicht von 305 den FDP auf 325 hochprügeln. So. Das ist bestimmt auch gut und war gut für die Muskeln, aber ja, Powermeter hatte ich noch nie. Also meine Wattzahlen kenne ich nur von der Rolle.
Ja, cool, danke.
Hi, ich bin Philipp aus Leipzig und ich wollte fragen, ab welchem Tag von der ganzen krassen Tour du so wirklich gemerkt hast, ah, cool, jetzt weiß ich genau, meine Handgriffe passen, jetzt schaffe ich das schnell einzupacken. Wann hast du gemerkt, ich brauche gar keinen Gedanken mehr zu verschwenden, weil ich das schon von alleine mache? Und die kleine nächste Frage wäre dann noch von mir, was war so, wenn du gemerkt hast, ich brauche jetzt einen Motivationspush, hast du dann eine bestimmte Playlist, hast du was, hast du einen bestimmten Song oder so, wo du jetzt sagst, jetzt geht's richtig feuerfrei, so.
Ja, vielen Dank für beide Fragen. Das mit dem Handgriff und Abläufe automatisiert, das kann ich gar nicht sagen, weil es relativ schnell, ich ja die ganzen Sachen schon gemacht habe, Overnighter, das sind ja am Ende die gleichen Handgriffe, aber ich hatte einen ganz krassen Bruch bei Tag 4, im Sinne des im Rennen ankommen. Auch nicht mehr morgens, also die ersten Tage morgens um 4 der Wecker und ich dachte mir, platzt der Kopf. Ich dachte, es ist noch nicht mal hell, es war aber auch schon dunkel, als ich ins Bett gegangen bin, das ist Hochsommer. Und ich soll das jetzt die nächsten 18 Tage machen, das waren so die ersten 3 Morgen noch richtig krass und am 4. Morgen bin ich irgendwie im Rennen angekommen im Sinne von, okay, das ist wenig Schlaf, aber es ist genug. Und geil, dass ich so viel essen kann. Und genau, da hat sich so ein Automatismus eingestellt, so nach, ich glaube am 4. Tag, also der 4. Morgen war noch gelitten und dann im 4. Tag wurde es gut. Ja, und ja, jetzt wird es ein bisschen unangenehm mit der Playlist. Es ist nicht deine Playlist, ich bin eine Kölsche Jung, ich komme aus Köln und dann gibt es bei mir Kölsche Karnevalsmusik, die sogenannte... Die sogenannte Kölsche Viertelstunde, so nenne ich sie, die gibt es auf jeder Party, auf der ich aufkreuze, also falls wir uns mal sehen, da musst du durch. Genau, und dann gibt es richtig laut Kölsche Karnevalsmusik auf die Ohren und dann geht's. Ja.
Ja, danke schön. Also sehr interessant. Sehr interessant. Sehr interessant. Aber Wahnsinn. Ja, sehr interessant. Danke.
Verlinke ich dann in der Podcast-Beschreibung.
Sehr gerne. Es gibt viele meiner Freunde, haben diese Playlist abonniert. Die ist auch rheinlandweit bekannt, sage ich mal. Ja, meine Nachbarn in Berlin kennen sie allerdings auch ganz gut.
Hallo, ich bin der Tim aus Essen. Ich habe eine Frage, wie war denn dein Essen nach dem Rennen? Hast du dann genauso weitergeschaufelt?
Ja, nach dem Rennen... ja, erstmal schon. Also oben am Nordkap gibt es ja auch nichts, außer extrem teures Essen in dem Visitor Center vom Nordkap. Und dann ging halt, hatte ich noch genug Essen dabei und habe halt so weiter gegessen und dann aber mit einem harten Bruch quasi in dem Hotel in Alta, die Stadt, von der ich zurückgeflogen bin. Die hatten sehr gutes, gesundes Frühstück und ich habe mich, habe ja auch Obst zu mir genommen, aber nie genossen und sowas wie Melone dann halt auch nicht und da habe ich sehr schnell, bin ich wieder zurück auf ja, wenig raffinierten Zucker, probiere ich sowieso außerhalb des Fahrradfahrens zu vermeiden und dann habe ich unfassbar viel gegessen, also es war immer schlafen, essen, schlafen, essen, schlafen, essen, also genau wie vorher, nur ohne Radfahren, aber dann halt wesentlich gesünder, ja, und dann auch irgendwie, ich habe mich halt krass auf Couscous gefreut, so mein Couscous-Salat zu Hause oder auch so ein Nudelsalat, irgendwie so halt, ja, so leichtere Sachen, sage ich mal, ja, aber genau, habe aufgehört mit jeglichem, was aufgehört, aber nicht, kein Junkfood mehr zu mir genommen und Süßigkeiten auch noch sehr wenig.
Danke.
Du trinkst ja auch gerade keinen Kaffee mehr, ne?
Ja, das ist mir jetzt sehr unangenehm. Ja, ich probiere es seit letztem Samstag trinke ich keinen Kaffee mehr, weil ich, also hat nichts mit Radsport zu tun, sondern nur damit, dass ich halt oft zu viel Kaffee trinke, dann innerlich unruhig werde und nachdem ich Kaffee getrunken habe, immer ein Loch falle und dann mittags wieder müde werde. Und mich das so genervt hat, dass ich schon Kaffee geil finde als Genussmittel, aber es ist genauso wie früher die Kippen. Ich habe auch früher gefühlt Kette geraucht, irgendwie 15 Jahre lang und dann was, ja, das, der Genuss, ja klar, aber zu welchem Preis? Und jetzt probier's halt mal ohne Kaffee. Ja, bin davon schon noch genervt. Also wenn ich so einen Tiefpunkt am Tag habe, wo halt früher einfach eine Tasse Kaffee reinging, habe ich jetzt eine Woche ist jetzt auch noch nicht so viel, aber halt keinen Kaffee zu mir genommen und guck mal, wo das endet. Aber also viele Freunde sagen zu mir, ich sollte jetzt langsam mal aufpassen, irgendwie so viel Sport machen, irgendwie nicht mehr rauchen, fast keinen Alkohol mehr trinken, jetzt kein Kaffee mehr, so was sollen wir denn mit dir machen? Es fangen Freunde von mir an, Fahrrad zu fahren, damit sie Zeit mit mir verbringen können.
Ja, ich glaube, das kennen wir, ne? Also viele von uns. Das mit dem Fahrradfahren auf jeden Fall. Rest ist vielleicht individuell. Ja, gibt es noch mehr Fragen? Noch irgendwas? Eine ganz kleine ist auch in Ordnung.
Warst du schon wieder auf dem Rad? Oder also wann warst du das erste Mal wieder auf dem Rad, nachdem du zurück bist?
Das erste Mal den Tag nach dem Rennen. Habe ich mich für 50 Kilometer aufs Fahrrad gesetzt, um so ganz leicht ein bisschen zu treten. Und dann ist mein Fahrrad erstmal nicht angekommen, weil das ist in Alter geblieben, während ich schon in Berlin zurück war, weil haben sie halt einfach nicht eingepackt. Und das kam dann eine Woche später zurück und seitdem war ich einmal in Norwegen und zweimal in Berlin wieder auf dem Fahrrad, aber alles immer sehr ruhig, wenig, also zweistellig und halt ganz langsam. Und jetzt bin ich gestern hier mit ein bisschen Gegenwind und ein bisschen Steigung von Halle hierher gefahren und dachte mir, wie habe ich es eigentlich ans Nordkap geschafft, weil ich einfach nichts, keinen Druck auf die Pedale bekommen habe und dachte so, ich habe auch keinen Bock, das ist so langsam und wie wenig Kraft kann man haben. Ich glaube, da brauche ich jetzt einfach noch ein bisschen, bis ich da wieder voll zu Kräften komme. Ja.
Danke.
Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, wenn euch später noch welche einfallen, Antoine läuft ja hier rum, schnappt ihn euch oder schreibt ihm, ne, dann, ich sage mal, ich verlinke das, wie ist dein Instagram-Handle?
Nicht ganz so einfach, re.cycle.trs, aber re.cycle, dann taucht es eigentlich mein Gesicht auf. Und dann, ja, freue ich mich über Nachrichten, genau. Und alles andere.
Antoine, vielen Dank, dass du dich zur Verfügung gestellt hast.
Sehr ja, gerne. Sehr gerne.
Großartig. Ja, mir auch total. Also, ja, vielen Dank.
Ciao.